wir, jeder einzelne von uns, und zwar in den diversen Rollen, die wir haben, als diejenigen, die was produzieren, die was herstellen, als diejenigen, die direkt daneben wohnen oder vielleicht auch 5000 Kilometer weit weg. Ich meine, so ein Fluss, der ist ja nicht nur 100 Kilometer lang, geht ja über viele Strecken. Wenn ich oben da, wo der Fluss der Quelle entspringt, wenn ich da hier ein Chemiewerk hinstelle, ne, Bhopal, ja, und da kommt der ganze Gift rein, dann habe ich 5000 Kilometer weiter immer noch sterbende Leute vielleicht. Also alle diese Leute sind betroffen. Der Anarchismus verspricht, alle Leute, die von irgendetwas betroffen sind, die müssen darüber entscheiden, ob und wenn dann was gebaut wird und wie das gebaut wird, für wen das gebaut wird, ne, und zu welchem Zweck produziert wird und all solche Geschichten. Und von daher finde ich den Anarchismus heute immer noch sehr aktuell, weil es die einzige politische Bewegung ist, die das sagt. Alle anderen politischen Bewegungen sagen, ihr müsst die Elite austauschen. Ja? So, im Moment wird gesagt, ja, wir hätten die Finanzmärkte hätten wir besser kontrollieren müssen. Das sagen die in der CDU, die Linken sagen das, von der Linkspartei, die MLPD sagt das, die trotzkistische vierte internationale Gruppe Spartakus sagt das, alle diese Parteien sagen das. Die sagen, wir müssen den Finanzmarkt müssen wir kontrollieren. Ja, so. Aber damit ist das Problem an und für sich ja vielleicht gar nicht gelöst. Ne? Und dann Finanzmarkt ist ja nur ein Bestandteil von dem gesamten kapitalistischen System. Ne? Dann sagen die, ja, wir müssen hier was kontrollieren und da was kontrollieren. Aber wer kontrolliert das? Da soll ich immer irgendjemanden wählen, ne? Ins Parlament oder in den demokratisch-zentralistischen Organen meiner Partei, die dann bestimmen, ne? Was ich zu tun habe, wie der Fünfjahresplan zu erfüllen ist. Und den Fünfjahresplan, den gab es ja nicht nur in Osteuropa. Ne? Jede westliche Firma hat einen Fünfjahresplan. Ne? Und guckt, ob das soll erfüllt worden ist oder nicht. Ne? So. Also das ist das Ding. Der Anarchismus verspricht eben halt als einzige Bewegung eine Alternative dazu und sagt, die Arbeiterinnen und Arbeiter und die Menschen, die irgendwo leben oder sonst was, die sollen gemeinsam bestimmen und die Sachen verbrauchen. Die sollen bestimmen, wer, was, wann, wo, wie, für wen, auf welche Art und Weise produziert, transportiert, lagert, konsumiert oder sonst was. Ja? Und die Idee, die dahinter steckt, ist nicht, dass sich irgendwie 6 Milliarden Menschen irgendwie treffen auf einer Vollversammlung, sondern dass die Leute sich zusammentun in kleinen Einheiten, dass sie sich föderieren und dass sie sich föderieren anhand der verschiedensten Aspekte, die ein Problem hat. Das kann ein lokales Problem sein, also gebunden sein an eine bestimmte Ortschaft. Dann organisiere ich mich in dem Haus, in der Straße, in dem Stadtteil, in der Region, auf dem Kontinent oder vielleicht eben halt auch global dafür. Ja, das kann aber auch was zu tun haben mit einem bestimmten Thema. Dann so föderiere ich mich als Gruppe mit allen Leuten vielleicht von der ganzen Welt, die aber zu diesem einen bestimmten Thema was zu sagen haben oder Ahnung haben oder die da gerade von betroffen sind. Ja? Und das ist da dieses Versprechen. Jetzt hat sich dieser Anarchismus aber seit den letzten Jahren, also eigentlich immer, schon seit er auf die politische Bühne gegangen ist, ja ständig verändert. Und hat alle möglichen neuen Erkenntnisse aufgenommen. Wenn wir, ich mache mal gerade nochmal einen Sprung, 150, 200 Jahre zurück, da gab es einen Typen, der hieß Proudhon. Wenn ihr den Namen nicht kennt, müsst ihr ihn euch jetzt nicht merken, weil der Name nicht wichtig ist. Wichtig ist, sind zwei Sachen. Erstens, der hatte ein paar total tolle Ideen, wie man sich organisieren kann, nämlich in Föderationen und so ein Kram. Ja. Und der hat sich Anarchist genannt. Ne? Aber das war auch gleichzeitig ein Riesenarschloch.
Ja, genau.
So, für den waren Frauen nämlich nichts Besseres als etwas als Affen mit etwas weniger Haaren. Ja? Das waren für den keine Menschen. Das hat er auch so geschrieben und gesagt. Ne? So. Und das hat er auch den Frauen in seinem Umfeld, die teilweise intelligenter waren oder genauso intelligent wie er oder sonst was, in denselben Organisationen waren wie er, einfach so ins Gesicht gesagt. Und hat gesagt, also eigentlich bist du nur gut zum Kinderkriegen und in der Küche zu stehen und zu putzen. Ja? So. Das war ein Arsch. Ja? Und obwohl es damals schon so etwas wie eine anarchistische, feministische Theorie und Praxis gab und Frauen gab, die da aktiv waren, kann man quasi ab den 1970er Jahren erst wirklich von einer anarcho-feministischen Bewegung sprechen, wo das auch nicht ganz stimmt, das ist auch wieder so Neo, aber wir lassen mal so Feinheiten wie die 30er und die 20er Jahre in Deutschland und in Spanien einfach raus. Aber zu dem Thema erfahrt ihr vielleicht auch, nee, was heißt vielleicht, also höchstwahrscheinlich, am nächsten Wochenende ja auch nochmal mehr, weil da gibt es einen Workshop, ein Workshop zum Thema Anarchafeminismus. Also das wird sicherlich sehr, sehr spannend werden. Und nicht nur was den historischen Teil, den es da vielleicht gibt, angeht, sondern auch was den aktuellen Teil und die Situation heute angeht. Aber wie gesagt, nur einfach nochmal um in die 70er Jahre zu gehen, also ab da gab es eine starke Bewegung nochmal, die Auswirkungen hatte, auch auf die Männer in der anarchistischen Bewegung, die heute ganz andere Positionen zu der Frage, was sind denn Frauen? Sind das jetzt so halbe Tiere oder sind es vielleicht doch Menschen, die dieselben Rechte haben? Könnten? Also zumindest theoretisch, glaube ich, gibt es keinen Anarchisten mehr auf der Welt, der sagen würde, Frauen sind eigentlich gar keine Menschen mehr, auch wenn sie oft trotzdem scheiße behandeln. Das darf man auch nicht vergessen. Anarchisten und Anarchistinnen sind, trotz der tollen Ideen, die sie haben, oft nicht die besseren Menschen. Die können genauso Arschlöcher sein wie alle anderen. Manchmal sogar noch schlimmer. Also man ist da oft noch enttäuschter von denen, als von irgendeinem konservativen Arschloch, von dem man ja weiß, dass das ein Arschloch ist, als von einem Anarchisten oder einer Anarchistin, die diese tollen Ideale vor sich hertragen und oft dann eben auf der Lederjacke das große Anarcho-A haben oder das auf den Unterarm tätowiert haben. Und wenn die sich dann halt wie Arschgeigen benehmen, dann fällt einem das natürlich auch besonders stark auf und dann ist man vielleicht auch ein bisschen enttäuschter. Ja? Aber auch seitdem gibt es eine ganze Reihe von neuen Erkenntnissen, die direkt einfließen in so anarchistische Theorien und auch in so eine Praxis. Da gibt es zum Beispiel Sachen aus so Wissenschaften wie Anthropologie. Also die Anarchisten und Anarchistinnen haben immer behauptet, man kann sich organisieren, Menschen können sich organisieren, auch in großen Gruppen, ohne dass es Herrschaftsstrukturen gibt. Und die Anthropologen und Anthropologinnen haben, seit es diese Wissenschaft gibt, und das ist ja noch gar nicht so lange, die haben immer wieder genau das rausgefunden, an ganz, ganz vielen Stellen. Und die beschreiben das an ganz, ganz vielen Stellen. Und diese Wissenschaft, ich weiß nicht, ich glaube, die ist jetzt 50 Jahre alt ungefähr. Älter? Noch älter, okay. Also, aber jetzt so die letzten 10, 20 Jahre dringt das auch so durch. Ne? Also die haben das sonst immer verschwiegen und weggedrückt, aber jetzt dringt das so ein bisschen durch auch. Oder auch so Sachen ich habe das gerade gesagt, wir Anarchisten und Anarchistinnen, wir nennen das gegenseitige Hilfe. Und haben schon vor 150 Jahren haben die schon behauptet, das ist quasi natürlich, also das ist was alle Menschen mehr oder weniger häufig machen, aber nicht nur Menschen, sondern auch viele Tiere. Und da hat irgendein alter Mann, dessen Name auch nicht interessiert, mal ein Buch geschrieben drüber, über die gegenseitige Hilfe in der Tier- und in der Menschenwelt. Und vor ein paar Tagen war im Fernsehen der Sloterdijk, heißt er, glaube ich, ne, so ein Fernsehphilosoph, der hat sich da mit anderen Großkopferten, also sehr intelligenten Männern und Frauen irgendwie unterhalten. Und die kamen auf dieses Buch zu sprechen und seitdem ist das ausverkauft. Also das war eh nur eine kleine Auflage noch zu haben. Aber da wurde dann gesagt, ja, da hat mal einer schon was geschrieben und jetzt wissen wir, das stimmt, das ist total interessant. Die Biologen haben rausgefunden, das ist so. Ja, das ist alt, 150 Jahre. Ja, aber trotzdem findet das jetzt über andere Kanäle wieder Eingang, auch neuen Eingang, auch wieder in so eine anarchistische Bewegung und in so eine Praxis. Ja. Und was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, vor 150 Jahren, da haben die Leute, obwohl sie davon geträumt haben, dass die ganze Welt sich organisiert in Föderationen, die haben Briefe geschrieben und die sind nicht mit dem Auto und dem Zug und dem Flugzeug transportiert worden, sondern oft noch mit Postkutschen, mit Pferden. Das ist ja heute anders. Ne? Heute kann ich mit der gesamten Menschheit, zumindest theoretisch, weil heute ist es ja noch nicht so, dass jeder Zugang zum Computer hat, aber theoretisch wäre es möglich, dass alle Menschen Zugang zum Internet haben. Ja, und dann kann ich in Lichtgeschwindigkeit mit allen gleichzeitig kommunizieren. Ja? Das heißt, solche Sachen wie Verwaltung und solche Geschichten können viel einfacher organisiert werden, auch so einen Bedarf feststellen. Ne? Also ich habe hier so und so viele Tonnen Kohle übrig, irgendwo fehlt das. Das kann ich jetzt in Lichtgeschwindigkeit mit 2, 3 Mausklicks kann ich das feststellen. Ja? Und dann kann ich auch gucken, wie viele Güterwaggons gibt es und wer kann überhaupt Zug fahren und wer ist gerade nicht irgendwie damit beschäftigt, Tonfiguren zu produzieren oder die Wände anzumalen oder ein neues Haus zu bauen oder sonst was oder vielleicht auch einfach nur rumzuliegen und zu faulenzen, sondern wer steht da gerade und sagt, ich würde ja fahren, wenn es was zu fahren gäbe. Das kann ich jetzt alles über das Internet und über Computer und mit dem ganzen Kram super schnell organisieren. Nicht zu vergessen davon, dass wir überhaupt mit den ganzen Maschinen, die wir haben, unheimlich viele Fortschritte gemacht haben und auch mit der Art und Weise, wie wir Arbeitsprozesse anordnen. Und da sind noch viel mehr Fortschritte möglich. Also ganz viele Sachen, die man jetzt schon machen kann, sowohl was Maschinen angeht, als auch was Arbeitsorganisation angeht, werden noch gar nicht umgesetzt in unserer freien Wirtschaft, weil das nämlich Leute, also die nennen das Freisetzen, ja, also weil sie damit einfach Leute entlassen würden, die auch ein bisschen Angst davor haben, noch mehr Leute zu entlassen. Ja. Und wir könnten damit noch mehr Arbeitsaufwand reduzieren und solche Geschichten. Und das fließt natürlich auch alles ein. Ne? Und wir haben in den letzten Jahrzehnten haben wir auf der ganzen Welt mit allen möglichen Sachen immer eine Überschussproduktion. Ja? Vor 150 Jahren, als Karl Marx und Bakunin und Kropotkin und wie diese alten Säcke alle heißen, als die angefangen haben, sich da Gedanken drüber zu machen, die haben immer überlegt, im Moment ist das so, dass wir an ganz vielen Stellen einen Mangel haben. Wir müssen diesen Mangel verwalten, irgendwie ausgleichen und hin und her schieben. Ja? Und das war deren Traum, dass wir irgendwann mal eine Gesellschaft haben, in der es keinen Mangel mehr gibt, sondern einen Überfluss, der dann ganz simpel verteilt werden kann. Wir haben diesen Überfluss jetzt schon. Ne? Der Michail Gorbatschow hat irgendwie vor, mittlerweile ist es fast 10 Jahre, glaube ich, ja, irgendwann mal sich in Amerika getroffen, zusammen mit 500 Wissenschaftlern, Politikern, Industriellen und so weiter und so fort. Und die haben nicht den Kapitalismus in Frage gestellt, den fanden die alle klasse. Ja? Aber die haben sich die Frage gestellt, wie viele Stunden Arbeit müsste jeder arbeitsfähige Mensch im Alter zwischen 14 und, ich glaube, 65 war das, überhaupt leisten am Tag und in der Woche, damit alle Menschen auf der ganzen Welt alles haben. Also niemand verhungern muss, niemand erfrieren muss. Ja? Und nicht verhungern heißt nicht irgendwie quasi nur so überleben, sondern richtig satt werden, wohlgenährt sein, gesund sein. Und die sind da auf den Trichter gekommen, das sind 5 Stunden am Tag bei einer 5-Tage-Woche. Ne? Und damit haben wir den Kapitalismus noch nicht in Frage gestellt. Das ist alles schon da. Ne? So. Und da ist auch alles an unnötiger Arbeit immer noch dabei, die wir haben. Ne? Militär, Verwaltung, Banken, den ganzen Scheiß, den wir eigentlich gar nicht brauchen. Ne? So. Das ist alles gar nicht in Frage gestellt. Ja? Und solche Ideen werden natürlich auch aufgegriffen. Ich glaube, heute ist das nicht da und ich weiß auch nicht, ob die V Hamburg das bei ihrem Büchertisch hat, aber es gibt einen Menschen, der nennt sich selber Darwin Dante, das ist auch nur ein Pseudonym, der hat ein Buch geschrieben, die 5-Stunden-Woche. Damit meint er 5 Stunden Arbeit innerhalb einer Woche und der Rest ist Zeit, den der Mensch für sich selber hat. Das hinkt an ganz vielen Stellen, dieses Buch. Ich finde das deshalb aber spannend, weil er versucht zu berechnen, wie viel Arbeit eigentlich wo reingeht, wie viele Menschen da drin beschäftigt sind, wie produktiv die sind und was man alles freisetzen könnte, wenn man bestimmte Tätigkeiten einfach sein lassen würde. Also wie gesagt, das hinkt an ganz vielen Stellen, das Buch, kostet aber zum Glück nicht so viel, deswegen kann ich das an dieser Stelle ruhig mal empfehlen, um sich das mal anzuschauen. 60. Ich habe immer noch 1/4 Stunde. Och Mensch. Gut, dann mache ich weiter. Könnt ihr noch?
Ja, sicher.
Okay. Müsst ihr gar nicht. Moralische Werte auch noch. Ich werde da gleich was zu sagen. Also für alle, die das nicht mitbekommen haben, die Kollegin, die gerade gegangen ist, meinte, ich sollte auf jeden Fall noch erwähnen, dass das viel mit moralischen Werten zu tun hat, die sehr hoch sein müssen, damit das funktioniert. Da sage ich aber gleich nochmal, was du hast, was mit Menschenbild und so zu tun. Finde ich nämlich eigentlich nicht. Und dann gibt es natürlich auch in der anarchistischen Bewegung selber neue Erkenntnisse, die erwähne ich jetzt nur deshalb, obwohl ich sie abstrus finde, aber sie sind einfach da, ne? Das sind neue Erkenntnisse, die verbinden sich mit 2 Begriffen von 2 neuen Strömungen, die es jetzt auch seit ein paar Jahren gibt. Das eine ist der sogenannte Anarcho-Primitivismus. Das ist entstanden auf einer eigentlich am Anfang mal sehr guten Kritik an so Supertechnologien, also die Atomkraft und sowas, so Technologien, wo die gesagt haben, wir können das zwar machen, aber wir können das eigentlich gar nicht beherrschen. Also ganz simples Beispiel, wenn du ein Atomkraftwerk hast, hast du auch Atommüll. Der Atommüll hat eine Halbwertszeit von 23.000 Jahren. Wie wollen wir das kontrollieren? Und dann ist die Tonne Atommüll auf eine halbe Tonne geschrumpft. Und von dem Ding sind die irgendwann ausgegangen und sind dann irgendwann, wie ich finde, sehr abstrus geworden. Und meinen, wir müssen die gesamte Zivilisation abbauen, die Städte abschleifen und mehr oder weniger zurück in die Steppe oder sowas. Aber nicht alle sind so, aber so ein paar gibt es da, und die finde ich halt eher abstrus. Und dann gibt es noch was anderes, das ist auch nicht mein Steckenpferd, das nennt sich Antispezizismus. Da geht es halt darum, dass man diesen Ausbeutungs- und Unterdrückungsbegriff einfach ausweitet auf alle, ja nicht auf alle Lebewesen, das kann man nicht sagen. wie sage ich das denn am besten, am richtigsten, auf alle nicht pflanzlichen, nicht pilzlichen, nicht virischen, also Viren, Lebensformen. So. Da sagt man, die haben alle dasselbe Lebensrecht wie der Mensch, der ja nicht die Krönung der Schöpfung ist oder irgendwie so Kram, sondern ja auch nur ein Säugetier ist. Und dann kommt es halt zu solchen Sachen wie Tierbefreiungsaktionen und sowas, immer mit der Argumentation, das arme, leidende Tier muss befreit werden, weil es sich selber nicht wehren kann. Was ich persönlich witzig finde, von den Antispezizisten und Antispezizistinnen, die ich kenne, haben viele Haustiere. Ein Hund oder eine Ratte oder so ein Kram. Das kann ich nicht verstehen, warum die dann so ein Tier haben. Muss ich jetzt nicht erklären, kannst du gleich. Ich sage das immer, ne, was auch wichtig ist, ich habe das ja am Anfang auch gesagt, ich bin ja sehr oldschool, das kann sein, dass ich in 10 Jahren meine Meinung geändert habe und sage, ja, die haben von Anfang an recht, das ist richtig, das auszuweiten auf all diese anderen Lebensformen und ich habe da 10 oder 20 Jahre in meinem Leben völlig falsch gelegen. Da ich aber nicht nur oldschool, sondern auch sehr konservativ bin, glaube ich das nicht, dass ich diesen Erkenntnisschritt nachvollziehen kann. Aber ich wollte es trotzdem erwähnen, also weil das auch eine von diesen neueren Strömungen ist. Aber es gibt noch viele, viele andere neue Strömungen oder eben halt schon klassische Strömungen, die einfach viele neue Ideen aufgenommen haben. Ich greife mal vielleicht ein bisschen vorweg, aber der Anarcha-Feminismus, der am Anfang davon ausgegangen ist, zu sagen, Männer und Frauen mögen, wie gesagt, vor 150 Jahren, mögen biologisch anders sein. Männer können zum Beispiel keine Kinder kriegen, Frauen schon. Also so im Gros, ne? Da haben die nicht auf das einzelne Individuum geguckt, aber so im Gros ist das ja so eine Unterteilung, die die vor 150 Jahren gemacht haben. Und heute haben wir aber ganz andere Diskussionen. Ne? Wir haben eine Gender-Diskussion und diskutieren Sex und Gender gegeneinander. Und es gibt Leute, die das dann auch nochmal aufhebeln, bis hin zu der These, dass ihr Geschlecht eigentlich komplett zu 100% irgendwie konstruiert ist. Also inklusive dieses biologischen Geschlechts, weil du da auch keine Grenze ziehen kannst. Ne? Wann ist ein Mann ein Mann, wenn er ein XY-Chromosom hat irgendwie da drin? Aber es gibt eben halt auch welche, die haben ein XX und ein Y oder XX und 2 oder 2X und 2Y. Keine Ahnung, da gibt es alle möglichen Sachen. Wann bin ich ein Mann, wenn ich so und so viel Testosteron habe? Ne? Aber Männer haben nicht alle denselben Testosteronspiegel und so weiter und so fort. Da gibt es ganz spannende Diskussionen und natürlich auch in den ganzen Sozial- und Rollenverhalten, Geschichten und. Ne? So. Bis hin, dass Rassismustheorien aufgenommen worden sind in die feministische Theorie. Ne? Also irgendwann in den 60er, 70er Jahren haben Afroamerikanerinnen und Latinoamerikaner und Latinoamerikanerinnen darüber geschrieben, dass sie zu Schwarzen oder zu Farbigen gemacht werden durch so eine weiße Dominanzkultur. Und das sind so Ideen, die dann auch zum Beispiel in die feministische und dann auch in die anarcha-feministische Theorie und Praxis so ein bisschen eingeflossen sind. Ja? Was dann auch nochmal ganz wichtig ist, und da mache ich einen kleinen Exkurs, wenn ich darf, ja, weil das, was wir heute als anarchistische Bewegung kennen, das müsste man eigentlich konkret als Neo- oder als neue anarchistische Bewegung beschreiben, weil die anarchistische Bewegung in Europa ist in der Phase von 1921 bis 1989 mehr oder weniger systematisch verfolgt und physisch umgebracht worden. Das ist deshalb so ein langer Zeitraum, weil 1921 die Faschisten in Italien an die Macht gekommen sind, was bedeutet hat, dass die anarchistische Bewegung in Italien, die sehr stark war, zerschlagen wurde. Viele Leute sind im Gefängnis verschwunden, viele Leute wurden umgebracht. Dann gab es den Faschismus in Deutschland, ja, von 33 bis 45. Damit war der Faschismus aber nicht vorbei. Der Faschismus, der hat dann noch in Spanien und in Portugal, später auch in Griechenland, noch bis in die Mitte der 70er Jahre weiter bestanden. Und dort sind die Anarchisten und Anarchistinnen auch physisch verfolgt und umgebracht worden. Es gab Revolutionen in Osteuropa, da haben sich kommunistische Parteien an die Macht gebracht, die haben auch die Anarchisten und Anarchistinnen verfolgt, umgebracht und ins Gefängnis gesteckt. Es gab solche Revolutionen in Asien, in Korea zum Beispiel, in Nordkorea, was eine ganz witzige Geschichte ist, weil da war die Bewegung so stark, dass in dem Revolutionsmuseum der Kommunisten Nordkoreas eine eigene Abteilung über die Anarchisten drin ist und die werden dort lobend erwähnt. Ja? Allerdings sehr eingeschränkt lobend, nämlich unter dem Stichwort Nationalismus. Als die Japaner mal Korea besetzt hatten, waren die Anarchisten und Anarchistinnen sehr aktiv im Befreiungskampf gegen die Japanerinnen und Japaner. nicht aus rassistischen oder nationalistischen Gründen, sondern weil die Unterdrückung durch die Besatzung, durch die Japaner einfach nur noch mal eine zusätzliche Schärfe bekommen hat. Aber in diesem Revolutionsmuseum werden sie quasi als Nationalhelden gefeiert deswegen. Alles andere, der Kampf gegen die Kommunisten, wird dann natürlich unterschlagen, beziehungsweise als das dargestellt, wie es die kommunistische Partei da aufgreift, nämlich als Verbrechen am Sozialismus. Ja? Auf Kuba gab es eine Revolution und da gibt es heute noch Anarchisten und Anarchistinnen, die im Gefängnis sitzen oder im Exil leben. Ja? Das muss man sich vor Augen halten. Und dann gab es nach dem Zweiten Weltkrieg ja nicht nur diesen Faschismus immer noch in Europa oder auch in anderen Ländern der Welt, wie zum Beispiel in Lateinamerika, sondern es gab auch eine Blockkonfrontation zwischen diesen beiden verschiedenen kapitalistischen Systemen im Osten und im Westen. Und da hatten die Anarchisten und Anarchistinnen auch kaum eine Gelegenheit, was zu machen, beziehungsweise wurden auf beiden Seiten dieser Blöcke strengstens verfolgt und unterdrückt. Ne? Und das hat sich dann erst später geändert, denn Anfang der neoanarchistischen Bewegung setzt man hier in Mitteleuropa in das Jahr 68 mit der Studenten- und Studentinnenrevolte. Aber richtig gut geworden ist das in Europa quasi erst nach dem Fall der Mauer und dem Untergang dieses Ostblocks, weil erst danach auch im Osten Anarchisten und Anarchistinnen sich wieder offen organisieren konnten. Ne? Was nicht heißt, dass sie nicht trotzdem unterdrückt werden und verfolgt werden von der Polizei und vom Militär und solchen Geschichten. Diese physische Vernichtung der Anarchisten und Anarchistinnen hat natürlich zu einem großen Leck geführt, nämlich der anarchistischen Kultur. Ja? Die Anarchisten und Anarchistinnen früher waren in ihrer überwiegenden Mehrheit Angehörige der Arbeiterklasse und haben in Milieus gewohnt. Also hier nennt man das jetzt Kiez zum Beispiel, wo man sich kennt. Ja? Und die haben dann eine bestimmte Alltagskultur auch leben können. Und das gab es, als der Neoanarchismus auf der Bühne erschien, nicht mehr. Und das Wissen, was die Anarchisten und Anarchistinnen damals hatten, das war eins, was sie sich angelesen hatten. Ne? Und oft sehr, sehr durcheinander. Ne? Dann haben sie Marx gelesen, dann haben sie Bakunin gelesen und dann haben sie Marcuse gelesen und dann haben sie Kropotkin gelesen und hier und dieses und jenes. Und dann gab es halt sehr schnell Zirkel, die dann nur noch auf Theorie gesetzt haben, die haben dann nur noch gelesen und geschrieben. Und es gab welche, die gesagt haben, ja, wir müssen aber nur Aktion machen und gar nicht mehr lesen. Und erst so nach und nach, ne, haben sich wieder eine anarchistische Bewegung herauskristallisiert. Und ich würde sagen, die ist in ganz Europa und auch in vielen anderen Teilen dieser Welt immer noch eine sehr, sehr kleine und sehr, sehr schwache Bewegung eigentlich, die gerade versucht, diese Sache von Theorie und Praxis in so einen Einklang zu bringen, das nicht mehr so ganz stark gegeneinander auszuspielen und die auch versucht und auch ein bisschen in der Lage ist, eine eigene Kultur zu entwickeln, und zwar eine, die nicht als Subkultur auftritt. Ja? Also, ne? Wir kennen das heute, ich weiß ja nicht, wie häufig ihr alle hier zum Beispiel in der Flora seid. Ich kenne Leute in meiner Stadt, die gehen in der ganzen Stadt, gehen die so in 2-3 Läden und haben danach, also so linke Läden halt, und haben dann noch so ein Parallelleben im Fußballstadion und in der Düsseldorfer Altstadt zum Bier trinken. Ja? Aber so der ganze Rest der Stadt, der ist für die ein weißer Fleck, da gehen die nicht hin. Ne? So. Aber das ist zumindest so meine Beobachtung in den letzten 5 bis 10 Jahren, ändert sich in der anarchistischen Bewegung gerade. Die Leute versuchen so ein bisschen aus ihrem Ghetto zu verschwinden und sich nicht mehr ganz so viel auf ihre äußerliche Identität Wert zu legen. Also es ist nicht mehr so unbedingt wichtig, dass ich ein Punk bin. Oder wenn ich ein Punk bin, darf ich vielleicht aber trotzdem mit einem Popper reden oder mit jemandem, der so aussieht wie du. Schön, dass du gekommen bist. Ja? Ich persönlich empfinde das als einen total tollen und schönen und großen Fortschritt. Ne? So. Und ich mache das bei meinen Vorträgen. Ich bin nämlich einige Leute erinnern sich hier vielleicht noch dran, ich habe sonst immer schwarze Klamotten an und ich hatte auch mal einen langen Vollbart bis hier so und lange Haare und all so ein Kram, war halt immer in Schwarz angezogen. Heute trage ich extra nur das schwarze Hemd, so ein bisschen Identität will ich ja doch für mich behalten. Aber ich habe extra eine Blue Jeans angezogen und all solche Geschichten. Und manchmal mache ich das sogar, wenn ich so eine Vortragstour mache, dann nehme ich so einen Sommerpullover von mir mit, den ich leider mal mit was gewaschen habe, deswegen ist er jetzt rosa. Und dann ziehe ich mich vor dem Vortrag immer um. Dann bin ich den ganzen Tag in Schwarz unterwegs und ziehe dann aber abends zum Vortrag extra diesen rosa Pullover an, damit ich halt nicht ganz in Schwarz vorne rumstehe, um zu zeigen, dass das ja gar nicht wichtig ist, was man anhat. So, ne? Und das finde ich auch ganz wichtig, dass dieses Rausgehen aus dem eigenen Ghetto, dass man sich selbst gewählt hat, das ganz oft auch Freiraum heißt, den man da sich auch bitter erkämpft hat, dass man den nicht aufgibt, aber trotzdem gleichzeitig wieder rausgeht, irgendwie so in die Welt, die wir ja alle scheiße finden, aber die ja trotzdem da ist. Ne? So. Und vieles davon ist ja auch ganz schön. Also ich zum Beispiel bin Großstadtmensch und ich finde eigentlich sowas wie da unten, diese vielen verschiedenen Cafés finde ich toll. Ich finde nur blöd, dass wir im Kapitalismus leben und dass es hier diesen Staat gibt und all solche Geschichten. Aber ich will auch in der Anarchie, will ich in meiner Stadt rausgehen können, wo ich wohne und möchte viele verschiedene Cafés haben, so viele verschiedene Männer und Frauen irgendwie Spaß daran haben, Gäste zu empfangen, dass ich mich mit denen zusammen hinsetzen kann und einen schönen und netten Abend verbringen kann oder wenn ich Besuch habe, hingehen kann und die nicht bewirten muss, weil irgendjemand anders so nett ist, das für mich zu übernehmen und da auch noch Spaß dran hat. Das fände ich ganz toll. Ich mache jetzt noch so einen letzten Block, da brauche ich noch mal ungefähr 5 Minuten. Bin ich dann noch in der Zeit oder bin ich dann schon?
Ja, mach mal.
Bin ich nicht. Okay, dann bin ich schon viel drüber? Ah, okay. Dann überziehe ich jetzt noch ungefähr 3 Minuten, das ist das super. Und dann bin ich auch gleich fertig. Also der letzte Abschnitt, den ich jetzt noch mal habe, ist dann noch mal so ein Ding, wo ich mir selbst eine Frage gestellt habe, noch mal, warum das, wie gesagt, für mich so aktuell ist mit dem Anarchismus und warum ich das mit den anarchistischen Ideen eigentlich so klasse finde. Das ist auch eine Frage, die ich gleich auch nochmal an euch gebe, also sofern ihr denn das mit dem Anarchismus überhaupt toll findet und als Idee schön findet. Und ich habe das so in 2 Teile geteilt, einmal so einen historisch-politischen Teil und einmal in so einen privaten politischen Teil. Bei dem historisch-politischen Ding ist das so, dass ich habe viel gelesen, ich habe viel studiert auch und da sind mir halt so ein paar Sachen aufgefallen. Diesen real existierenden Sozialismus, den habe ich ja schon mehrfach erwähnt, wo ich fand, dass das alles nicht so zusammenpasst, war auch jetzt dieser Sozialismus des 21. Jahrhunderts, Kuba gehört da ja zum Beispiel zu, wo ich denke, dass so ein paar Sachen einfach nicht mit diesen Ideen von Sozialismus zusammenpassen. Und persönliche Erfahrungen, die ich gemacht habe, beziehungsweise historische Erfahrungen auch so von diversen K-Gruppen. Ne? Also alle möglichen K-Gruppen, die dann irgendwie mehr oder weniger stark zentralistisch sind. Da hat mir dann irgendjemand mal von irgendeiner trotzkistischen Gruppe erzählt, dass sie besser sind als die andere trotzkistische Gruppe, weil die nämlich bei ihrem demokratischen Zentralismus nicht 3 Leute, sondern 5 Leute haben, was ein demokratischer Fortschritt wäre. Außerdem könnten sie die jederzeit abwählen, wenn es die Jahreshauptversammlung gibt und solche Geschichten. Und ich habe dann da immer gestanden, ja, und in der Zwischenzeit, ja, da muss man halt tun, was die sagen. Ja, also das war, so, das ist alt, ich weiß nicht, ob die heute noch genauso drauf sind, aber das war für mich, als ich irgendwie jung war, 14, 15, 16, da habe ich gedacht, alter Schwede, was soll das? Was hat das damit zu tun? Ne? Und so war das bei vielen anderen Sachen. Und wenn ich dann bestimmte Sachen nachgelesen habe oder mir auch anschaue, wie die damit umgehen, dann fand ich das immer total grausam. Ich muss nicht mal den Stalinismus nehmen. Ne? So, den gibt es ja auch als Ho Chi Minhismus und Maoismus und ich habe vergessen, wie dieser Oberkommunist aus dem Iran heißt. Der ist vor 3 Jahren ist er gestorben. Da habe ich eine Mail noch gekriegt. Unser großer Führer ist gestorben. Der intelligenteste, moderne Interpret des Marxismus. Dann war es halt so die Kondolenz an, ich habe aber wie gesagt den Namen vergessen von dem Mann, die waren ganz traurig, weil jetzt niemanden mehr da hatten, der denen erklären konnte, was im Kapital steht. Ja? Und das hat für mich irgendwie nie so wirklich zusammengepasst und ich fand das immer abschreckend. Und dann habe ich mir auch immer die Frage gestellt, gerade bei diesen historischen Sachen, wer hatte da die Entscheidungsgewalt? Also wer hat bestimmt, wer, was, wann, wo, wie, für wen, auf welche Art und Weise, zu welchen Bedingungen, bla bla bla, produzieren, konsumieren, transportieren, lagern darf. Und ich habe immer festgestellt, das waren nicht die Arbeiterinnen und Arbeiter oder die Leute in den Städten oder sonst was, das waren immer irgendwelche Regierungen, Parteivorsitzende oder sonst was. Bei den persönlich-politischen Sachen, da sage ich vielleicht noch mal ganz kurz, also für mich ist dieses Persönliche und das Politische sind nicht 2 getrennte Begriffe für mich. Also für mich gehört das zusammen, das ist ein und dasselbe. So. Da spielen für mich eine ganze Reihe von Erfahrungen, die ich gemacht habe. Entweder könnt ihr vielleicht ein bisschen leiser gerade noch, denn ich bin in 2 Minuten fertig.
Das haben wir schon in der Frauenbewegung 70er Jahre pausenlos erzählt. Ich wollte den Linken ja nie hören.
Dass ich entweder Sachen beobachtet habe oder dass ich bei bestimmten Sachen mitgemacht habe, wo ich dachte, alter Schwede, das kann so nicht sein. Das kann nicht die Art und Weise sein, wie ich mich organisieren will. Ich bin damals in Düsseldorf bei der 10-Jahres-Feier der NLPD gewesen. Da haben mich Freunde, die ich im Zivildienst kennengelernt hatte, die haben mich mitgenommen. Die hatten damals ganz neu den Rebell, das ist dieser völlig unabhängige Jugendverband der NLPD, auf gar keinen Fall eine Vorfeldorganisation gegründet und haben gesagt, komm doch mit, 10-Jahres-Feier. Ich dachte, ja klar, warum nicht? Und da hatte ich damals so eine Baskenmütze auf, so ein 3-Tage-Bart, so schulterlanges, welliges Haar. Ich war noch schlanker und ich hatte so einen schwarz-roten Stern auf der Mütze und ich dachte, ich sehe so ein bisschen aus wie Che Guevara und würde auch gut reinpassen. Und dann war ich da in dieser Versammlung und dann hat dieser Vorsitzende hat irgendwie 3 Stunden am Stück geredet. Das war noch gar nicht das Schlimme. Das Schlimme war, dass immer an der richtigen Stelle, diese Philipshalle in Düsseldorf, da passen 5.000 Leute rein, die war ausverkauft, 5.000 Männer, Frauen aller Altersgruppen, wirklich von 6 bis 75, 85 oder noch älter, immer an der richtigen Stelle in der Rede aufgestanden sind, und zwar alle sowas von gleichzeitig, das kann ich gar nicht beschreiben, aufgestanden sind und gerufen haben, hoch die internationale Solidarität, 3-mal, und da war keine Stimme eine Sekunde früher oder später fertig, und dann haben die sich wieder hingesetzt. Und ich habe Angst gehabt da drin, wie in meinem Leben, noch nie vorher oder nachher. Das war ein ganz komisch, beklemmendes Gefühl. Und dann bin ich in der Pause, waren wir draußen, ich bin mit meinen Freunden draußen rumgegangen, es gab viele Bücherstände um diese Philipshalle herum und da gab es Literatur über Atheismus und Sozialismus und so ein Kram und habe mir das angeguckt. Und da ist mir was passiert, das ist mir danach nur noch ein einziges Mal passiert mit einem türkischen Kommunisten. Da war es von der TKPML, revolutionär irgendwas so. Und aber da war es eben halt dieser MLPDler und der kam auf mich zu und der blieb, naja, so in der Entfernung, wie ihr jetzt sitzt hier vorne, ne, blieb der stehen und brüllte mich an. Ja, kleinbürgerlicher, konterrevolutionär, Post, sonst wie Faschist. Alle möglichen Sachen, die er mir an den Kopf warf und ich stand da und dachte, ey, was ist denn los, was geht denn hier ab, ne? Und dann habe ich überlegt, ja nee, also konterrevolutionär, ich dachte, ich hier Revolution, super, wieso bin ich jetzt konterrevolutionär auf einmal? Kleinbürgerlich, ja, weiß ich nicht, meine Großmutter hatte mal einen Fischladen, meine Mutter ist Arbeiterin, meint er das vielleicht, aber das kann er doch gar nicht wissen. Und so ging ich die ganzen Sachen durch und irgendwie Faschist war ich, nee, also Faschist auf gar keinen Fall. Und das ging so durch und durch und so und wir sind dann, während ich immer so nachdachte, ist mir aufgefallen, dass der Typ, dass ich vor dem auch Angst haben muss, weil er hatte so einen Hass im Gesicht, dass ich das Gefühl hatte, der kommt gleich näher und haut mir sowas von einem in die Fresse, dass mir die Zähne ausfallen. Und dann habe ich aber auch gesehen, dass der Angst hatte. Und ich könnte förmlich riechen, wie der sich in die Hose schiss. Und das habe ich nicht verstanden. Also diese Mischung aus Hass und Angst gleichzeitig. Und dann ganz am Ende seiner ganzen Schimpfkanonade hat er gesagt, du Anarchist. Und ich stand da und ich dachte, nee, mit der Raff habe ich nichts zu tun. Ja, und dann habe ich meine Freundin gefragt, ey, der hat als München zu mir ein Anarchist zu mir gesagt. Ich wusste gar nicht, was das ist, also außer von diesen Verhandlungsplakaten, von diesen Tagesschau-Meldungen irgendwie Anarchisten gesucht. Und dann habe ich mein erstes Buch gelesen. Ne? So, also der MLPD habe ich das so verdankt, dass ich Anarcho bin. Das dürfte nicht weiter erzählen. Also nicht an die MLPD weiter erzählen. Obwohl doch, dann ärgern die sich, wenn die es weiter erzählen. Und solche Erlebnisse hatte ich so in verschiedenen Situationen und dann aber auch in so verschiedenen Politgruppen und in der Antifa und solchen Geschichten, wo ich in der Kneipe gearbeitet habe als Student und dann habe ich da bedient und das ist, ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch schon mal in der Gastronomie gearbeitet hat, man ist da sehr unsichtbar für die Gäste. Also selbst wenn man mit denen zusammen im selben Seminar sitzt, in der, ne, so, wenn die dann abends in der Kneipe sind, dann sagen die noch kurz Hallo und dann setzen die sich an den Tisch und dann bestellen sie was bei dir und ab da bist du unsichtbar. Du bist halt nur Thekenknecht. Und da haben die da gesessen, so 3 Jungs und überlegten, wie sie ihre Gruppen dazu bekommen, dass sie auf der Versammlung das und das hinterher beschließen. Und die haben ausbaldowert, wer was zu sagen hat, damit die Leute entsprechend reagieren. Und das habe ich so mitgekriegt, weil ich war ja umgekommen, konnte in Ruhe zuhören und dann war ich irgendwie 3 Tage später auf dieser Antifa-Versammlung und dann lief das so und ich dachte, ey, was ist denn das? Was soll denn das? So will ich mich nicht organisieren. Ja, das war mein Versuch, in der Antifa mitzumachen. Das war an dem Tag gestorben. Also ich mache seitdem immer Antifa-Geschichten, aber ich mache das in Düsseldorf nicht mit unserer Antifa zusammen, in der Gruppe oder so. Und das heißt ja nicht, dass bei Anarchisten und Anarchistinnen anders gelaufen ist. Ne? Dann war ich in irgendeiner Anarcho-Gruppe irgendwie und da habe ich dann irgendwie festgestellt, okay, dass in der einen war es eine Frau, was selten genug vorkommt, aber die hatte da im Prinzip so von hinten so die Fäden in der Hand. So. Was man nicht vorher mit der besprochen hat, das wurde so auf Versammlungen schnell abgebügelt, das kam nicht auf die Tagesordnung. Das fand ich auch merkwürdig. Und bei einer anderen Anarcho-Gruppe war das mal so, dass da war halt einfach ganz klar, bestimmte Männer und bestimmte Frauen werden halt einfach nicht gehört. Die können was sagen, da reagiert keiner drauf und dann hat das eigentlich immer eine und dieselbe Person wiederholt und dann fanden das alle eine tolle Idee. Und das fand ich auch ganz merkwürdig. Und da habe ich beschlossen, also mit solchen Anarchos und Anarchas will ich auch nichts zu tun haben. Und das waren halt so meine Dinge. Aber da habe ich zum Beispiel eben halt auch gelernt, dass die Idee an und für sich noch kein Garant dafür ist, dass es nicht trotzdem Arschlöcher sind. Aber was Anarchismus verspricht, ist, dass ich eine Struktur habe, wo ich mich dagegen wehren kann. Weil von der Struktur her haben die keine Macht. Also wenn wir zum Beispiel in einer Politgruppe sind und du bist der Häuptling, dann kannst du ja deine Ideen haben. Die will ich dir auch gar nicht wegnehmen. Die kannst du auch sagen. Aber die Struktur zwingt mich nicht, das zu tun, was du sagst. Ich kann sagen, nö, mache ich nicht. Das ist anders, wenn ich in einer Partei bin. Dann muss ich das machen, weil sonst ist das parteischädigend und die Partei muss Einigkeit zeigen nach außen und nach dem Wahlkampf kannst du ja wieder kritisieren und bla bla bla. Aber als Anarchist oder als Anarchistin kann ich das immer machen, weil es keine Struktur gibt, die mich dazu zwingt, das sein zu lassen. Und das fand ich immer sehr attraktiv daran. So, jetzt bin ich mit den Hauptsachen durch, die wichtigsten Sachen. Ich hätte noch ein paar Praxisbeispiele, aber das vielleicht nachher in einer Diskussion. Dann bedanke ich mich an der Stelle für das konzentrierte Zuhören. Das war's.